Mein Name ist Michael Rüppel. Ich bin der Gründer von Krav Maga Street Defense. So hört es sich an, wenn eine Hyäne schreit. Doch wenn ihr sie nicht nur schreien hören wollt, sondern ganz viele Informationen rund um Kampfsport erhalten wollt, dann folgt dem Ruf der Hyäne, der Kampfsport-Podcast, überall, wo man Podcast hören kann. Ich wünsche euch viel Spaß.
Ruf der Hyäne. Der Kampfsport-Podcast wird Ihnen präsentiert von Hyena Style Martial Arts, der Anbieter für Krav Maga in Gelsenkirchen.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ruf der Hyäne, der Kampfsport-Podcast. Mein heutiger Gast hat den 5. Dan im Kendo. Kendo ist der Weg des Schwertes und seit ich Kind war, wollte ich eigentlich immer mal Kendo ausprobieren. Leider gab es damals hier nichts in der Umgebung, hat sich aber so, wie ich jetzt mal recherchiert habe, auch ein bisschen geändert. Der Grund, warum ich es auch lernen wollte, war erstmal der Kampf mit dem Schwert oder mit dem Holzschwert, wie es im Kendo gang und gäbe ist. Und wenn ich aber ehrlich bin, auch so die Ausrüstung im Kendo, also die Helme, die Montur, das Samurai-lastige, wenn es dieses Wort überhaupt gibt. Mein heutiger Gast also ist Kendo-Trainer aus Sprendlingen, einem der ältesten Vereine Deutschlands, wie ich lesen konnte, gegründet 1973. Aus dem wunderschönen Hessen begrüße ich Jan Brasch. Gude.
Schönen guten Abend. So, vorweg darf ich kurz ein paar Sachen sagen.
Gerne, also, dafür bist du hier.
Der Verein wurde tatsächlich gegründet 1971, doch die Kendo-Sparte, die kam 1973 hinzu.
Ach so, guck mal,
das ist noch älter. Ursprünglich ein Judo-Verein. Ja. Also früher gab es Judo dort und 73 wurde halt die Kendo-Sparte gegründet.
Okay, siehst du, guck mal, dann sogar noch 2 Jahre älter, 1971.
Ja gut, der Verein, ne?
Also ja, ja, der Verein.
Judo-Clubs gab es damals ja schon zuhauf, ne?
Ja.
Ist jetzt nicht so unüblich, aber auch, also für Kendo sind wir tatsächlich einer der relativ ältesten. Von der Zeit damals ist allerdings niemand mehr dort. Und ja, also die Trainer, die dort noch sind, ich bin mit dem 5. Dan nicht der höchstgraduierteste. Wir haben noch einen anderen 5. Dan und auch noch einen Japaner mit dem 6. Wir kommen auch alle nicht aus Sprendling. Eine Sache muss ich noch sagen, wenn man Sprendling bei Google eingibt, bekommt man komplett andere Sprendling zu sehen, weil Sprendling ist eigentlich ein Stadtteil von der Stadt Dreieich zwischen Frankfurt und Darmstadt.
Ich kenne Sprendling, bin unheimlicher Badesalz- und Eintracht Frankfurt-Fan und ich meine, dass ich Sprendling irgendwann mal das Badesalz da ein Special aufgenommen hat.
Ja, irgendwie was mit einem Massenmörder von 3
Irgendwas war da. Deswegen kam mir das eigentlich direkt bekannt vor. Mhm. Aber wie gesagt, gibt natürlich viele Orte, die so heißen. Jan, ich habe, bevor ich jede Folge immer starte, mir ein passendes Zitat rausgesucht. Dieses Zitat vielleicht, ich weiß nicht, du wirst mich und die Zuhörer und Zuhörerinnen gleich vielleicht mal so ein bisschen mit ins Boot holen. Vielleicht spielt dieser Name einen besonders großen Namen bei euch im Kendo. Und zwar ist dieses Zitat von Miyamoto Musashi. Wenn du wünschst, andere zu kontrollieren, musst du dich erst selbst kontrollieren. Oder wie wichtig vor allem ist dieser Name in der Kendo-Szene?
Also das ist sicherlich, also es ist erstmal der bekannteste, wahrscheinlich der bekannteste Schwertkämpfer der japanischen Geschichte. Hm. Und der ist tatsächlich relativ ja, doch, das ist eigentlich der bekannteste Samurai, an dem sich auch viele Kinder beim Kendo orientieren wollen. Ist natürlich auch bekannt für den Kampf mit 2 Schwertern. Mhm. Das ist etwas, was es auch beim Kendo heutzutage gibt. Normalerweise kämpft man mit 1, aber es gibt tatsächlich auch ein paar, die nutzen 2. gerade aus Nordrhein-Westfalen gibt es da sogar ein paar.
Wirklich? Guck mal, wusste ich gar nicht. Ja, ja. Also wer Miyamoto Musashi nicht kennt, der muss das ganz dringend nachholen. Vielleicht kannst du da besser was zu erklären. Miyamoto Musashi, wovon ich jetzt weiß, ist, dass er sehr früh das Haus, sein elterliches Haus verlassen hat in Japan und hat dann sich durch halb oder ganz Japan quasi gekämpft, hat Zweikampf praktiziert, hat bei den besten Samurais gelernt und hat, glaube ich, an mehreren Kriegen teilgenommen, hat später dann auch das Buch Die Fünf Ringe geschrieben, was heute auch gar nicht mehr wegzudenken ist, wenn es so Richtung Kampfsport, Kampfkunst geht. Habe ich soweit, glaube ich, alles richtig zusammengefasst. Ne?
Das hast du alles sehr gut gesagt. In der Tat, dieses Buch ist oft zitiert und auch in Managerkreisen gibt es so gewisse Leute, die sagen, ah, da kann man vielleicht sogar noch was für Strategie allgemein herausziehen, ist natürlich mit dem mit der Kunst des Krieges von Sun Tzu sicherlich ein Buch, das man sich lesen, also das man sich mal reinziehen sollte, wenn man sich für Kampfkunst allgemein interessiert. Ja. Ein anderes Buch im Zusammenhang mit dem Miyamoto Musashi, das ist allerdings Belletristik, ist ein Roman, der Roman ist aber auch schon gut 100 Jahre alt, von einem Yoshikawa Eiji, also E-I-J-I, ja, mit dem Namen Yoshikawa.
Ja.
Der hat quasi ja, das Leben so zusammengeschrieben und ist für Samurai-Fans auch immer wieder die Go-To-Lektüre zusammen mit Shogun von dem James Clavell. Kennst du vielleicht auch, da gab es ja auch mal diese
Serie. Habe ich schon mal gehört. Sag mir noch mal bitte den Namen, ich schreibe den hier gerade ab, den werde ich mir später mal genau angucken. Yoshikawa?
Genau, Yoshikawa. Ne?
Und dann?
E-I-J-I, Eiji. Yoshikawa, ne? Nur mit SH natürlich.
Und K ja.
War mit W.
Und Yoshi, so, Yoshi mit Y.
Y.
Ja, habe ich. Ja, probiere ich, gucke ich mir später an. Ja, das sind so klassische Bücher, die eigentlich, ich sag mal, wenn einer sich für Kampfkunst oder Kampfsport interessiert, eigentlich nirgendwo fehlen dürfen. Ich habe Sun Tzu mehrmals gelesen, steht auch bei mir im Regal, so wie Miyamoto Musashi und auch den Ehrenkodex der Samurai Bushido. Ich weiß gar nicht, ich glaube, gibt es von mehreren, ne?
Es gibt noch das Hagakure, glaube ich.
Hagakure habe ich auch noch,
Das ist noch so ein Standardwert, aber das finde ich ein bisschen, also das ist ein bisschen strange.
Ja, vor allem, ich hatte mir letztens Hagakure nochmal auf Spotify angehört. Das gibt es da als Hörbuch, gesprochen von Torch, einem ehemaligen deutschen Rapper, der leider, glaube ich, nicht mehr aktiv ist. Ich weiß es nicht mehr genau. Und das, was du gerade sagst, trifft's wirklich, weil da sind dann so Kapitel drin, wie er beschreibt, dass es sich nicht gehört oder nicht schick ist, in der Öffentlichkeit zu gähnen, weil man dort wie ein Idiot dasteht. Also so bestimmte Sachen, wo ich denke, okay, vielleicht früher mal, aber...
Manche Sachen fand ich sehr cool, wie da schreibt er, ich glaube, Yoshi Tsune oder so hieß der Autor. Man soll sich jeden Tag vorstellen, wie man bereits gestorben ist und dann beschreibt er sehr bildlich irgendwie von Kugeln durchlöchert oder erschlagen oder, weil wenn einem das egal ist, dann kann man das Leben ganz locker sehen. Oder auch wenn man im Regen ist, dann soll man nicht die Straße runterlaufen, sondern man soll sich einfach dem Regen hingeben und ganz normal weiterlaufen. Und ja, solche... Also ich meine, das sind die coolen Sachen, da ist auch was irgendwie, ich glaube auch ein bisschen was zu Homosexualität oder so.
Wobei das mit dem Regen gar nicht mal so verkehrt ist, ne? Weil die meisten versuchen ja dann immer den leichten Weg, den sicheren, den trockenen Weg zu nehmen und einfach mal jetzt die Situation, ich sage jetzt mal im wortwörtlichen Sinn, auf sich einprasseln lassen, ne? Einfach mal im Unangenehmen verweilen. Vielleicht ist das so gemeint.
Ja, ne? Ja, sicherlich.
Wie bist du zum Kendo gekommen?
Oh ja, ich bin einer von denen, die vorher andere Kampfkünste betrieben haben. Ich habe als kleines Kind Judo gemacht, bis zum 5. Q damals war das, also in den 80er Jahren war das noch. Ich bin 43,
ja,
ich bin 78er Jahrgang.
Ich bin auch 78er Jahrgang, sind wir gleiche Alter. Mhm. Prima.
Ja, das war in Lübeck. Also ich komme eigentlich aus Norddeutschland ursprünglich. Und ja, mein Trainer hat damals aufgehört. Und der ist in den Knast gekommen.
Jetzt wird's interessant.
ja, irgendwas mit Betäubungsmitteln, glaube ich.
Okay.
Und ja, irgendwie danach war das nicht mehr ganz so. Also der war toll, der Trainer. Ein toller Kindertrainer. Ich weiß jetzt nicht, ich kann jetzt zu seinem anderen, also wie er sonst so privat war, nicht viel sagen. Ich habe dann nochmal den Verein gewechselt und kam dann nicht so rein ins Judo und habe dann aufgehört. Ich habe dann als Teenager noch ein paar andere Sachen ausprobiert. Ich habe relativ lange, ja, 6 Jahre noch WTF Taekwondo gemacht. Ich glaube, du hast auch ein bisschen Taekwondo-Erfahrung. Also bis zum rot-schwarzen Gurt.
Ja, so weit hatte ich nicht.
Nee. Und ich war bei der Bundeswehr und hatte dort eine Bekannte, deren Papa war Oberstleutnant, und die ganze Familie hat so gemacht. Und dann hatte ich irgendwie Interesse und fand das natürlich auch schon immer cool mit dem Samurai. Ja, ne, was du schon schilderst. Ne? Und als ich dann wieder zum Studium zurück, also nach der Bundeswehr, zurück in meine Heimatstadt Lübeck kam, habe ich mich schlau gemacht und da gab es einen Verein und musste feststellen, dass es mehrere Vereine gab. Zum einen der, wo ich zuletzt Judo gemacht hatte. Zum anderen ist die Sporthalle, wo das Training stattfindet, von meinem Elternhaus 5 Minuten zu Fuß in der Grundschule, wo mein Bruder war. Also das war irgendwie schon praktisch und naja, es wie so oft, dann ärgert man sich, ey, ja, warum habe ich das eigentlich nicht früher irgendwie
Ist
gefunden? Ne?
meistens so, ne?
Ist dann irgendwie schon komisch. Ja, und da habe ich dann in Lübeck mit Kendo angefangen im Jahr 2000.
Im Jahr 2000, das ist auch 21 Jahre. Also ich habe ein paar Vorkenntnisse, was Kendo anbetrifft. Muss jetzt auch gleich sagen, dass ich mich vor ein paar Tagen schon für ein Probetraining hier bei uns in der Nähe mal angemeldet habe, weil ich gedacht habe, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Habe mir dann aber eins rausgesucht, weil ich auch selber Training gebe, dass es nicht mit meinen Trainingstagen kollidiert. Und die Sachen, die ich jetzt so über Kendo kennengelernt habe, war, dass du erstmal, wenn du zum Training kommst, erstmal ein halbes Jahr bis ein Jahr brauchst, um überhaupt diese Rüstung und diesen Rock und alles, was dazugehört, dir quasi verdienst. Ist das richtig?
Naja, also den Hakama, diesen Hosenrock, das ist tatsächlich, also hat tatsächlich Hosenbeine, ist nicht unbedingt ein Rock. Und den Kendogi oder Kekogi, die Jacke, die dazu gehört, die kannst du relativ früh anziehen. Allerdings mit der Rüstung dauert es schon mal, ja, 6 Monate ist eigentlich ein guter Schnitt.
Warum?
Ja. Nun, es gibt am Anfang erstmal viel zu lernen, was die Fußarbeit betrifft. Also deswegen wird der Hakama nicht von, also der Hosenrock nicht von Anfang an empfohlen, weil die ist
Damit man das
schwieriger
sieht.
zu korrigieren, wenn du dann schon diese Hose trägst. Und du musst dann auch erstmal so ein bisschen, naja, auch also ein paar Schlagübungen beherrschen. Damit du dann auch gegen ein Men, also Men heißt diese Fechtmaske, die wir haben, ne, dieser Helm, schlagen kannst, denn sonst kann das schon mal wehtun, wenn man da irgendwie mit hier unserer Bambusschwertattrappe voll rauf hackt, wie mit einer Axt, dann geht nicht nur das Schwert schnell kaputt, sondern es schmerzt dann auch eigentlich unnötigerweise.
Okay, das Erste, was mich immer so an Kendo, was mir so an Kendo aufgefallen ist, ist, dass es ziemlich laut ist.
Richtig, ja.
Es sind ja nur vier Körperteile erlaubt, auf die man treffen kann. Das ist ja, glaube ich, einmal oben der Schädel, der Kopf, dann einmal das Handgelenk,
Richtig.
dann einmal der Hals. Ist das richtig? Vorne?
Genau. Da gibt es so eine kleine, Trefferzone.
Und einmal, ich glaube, Brustbereich oder Rippenbereich.
Genau, du hast ja so einen Bauchschutz, der Do.
Genau.
Do heißt er.
Und so wie ich das jetzt mitbekommen habe, wird bei jedem Treffer oder vorher dieser Ippon, dieser Punkt überhaupt, nur dann gezählt, wenn man den, ich sag mal, dieses Körperteil vorher auch beim Schlag benennt. Ist das richtig?
Das ist nicht ganz richtig. Also im Wettkampf, dann ist es oft nicht mehr verständlich, was man dort ruft. Außerdem ruft man nicht vorher, sondern zeitgleich. Das heißt, ich sage ihm natürlich nicht vorher, wohin ich
schlage. Ja, das meine ich, zeitgleich.
Sondern das ist zeitgleich und das soll einfach deine Absicht darlegen. Du sollst halt zeigen, dass du nicht nur per Zufall getroffen hast, sondern dass es wirklich deine Absicht war und dass du treffen wolltest und dass du nicht irgendwie dass du eigentlich zum Beispiel auf dem Helm oben schlagen wolltest, hast aber trotzdem irgendwie das Handgelenk erwischt. Das ist nicht das, woran wir arbeiten. Das ist philosophisch ein bisschen anders beim Kendo. Ach Mensch, wo soll ich anfangen? Es gibt so viel.
Am Anfang.
Also was viele Leute fragen, warum haut ihr euch überhaupt auf die Rüstung? Müsste man als Samurai nicht dahin zielen, wo der Gegner keine Rüstung trägt? Und die Antwort darauf ist eigentlich, dass die Rüstung, die wir tragen, das ist eigentlich, soll nicht die Samurai Yoroi nachstellen, sondern das ist wirklich nur zum Schutz da. Mhm. Das heißt, die Kendo, ja gut, so wie es heute heißt, ist es ja nur knapp über 100 Jahre alt. Aber da, wo es sich entwickelt hat, das war in der Edo-Periode. Da wurden nur zu zweit Duelle ausgefochten. Und die waren natürlich immer ungerüstet. Ne, wenn wir da auf dem Mann gegen Mann Duell jemand voller Montur und Rüstung hinkommt, dann wird man sagen, hier, du vertraust ja deiner Schwertkunst nicht wirklich, wenn du hier so ankommst. Deswegen, wir schlagen jetzt nicht auf eine Rüstung, sondern die Rüstung ist wirklich nur Schutzausrüstung. So.
Quasi soll die Teile schützen, die nur erlaubt sind zu treffen.
Genau. Genau. Und warum wir so wenig haben, ist, weil wir relativ wenig Techniken, aber dafür sehr, sehr lange und sehr intensiv trainieren, um die immer, immer weiter zu verfeinern und immer weiter zu polieren, diese wenigen Techniken. Mhm. Und das geht ganz gut.
Wenn man sich diese Kämpfe oder Wettkämpfe ansieht im Internet, sagen wir mal jetzt auf YouTube, es sieht erstmal sehr respektvoll aus. Man steht sich gegenüber, die meisten knien, glaube ich, oder ich weiß jetzt nicht, wie genau der Ablauf ist. Ich beschreibe es jetzt aus Sicht noch eines noch Laien. Und dann wird sich hingekniet und man steht wirklich schön gerade in gleicher Position gegenüber. Es ist anders als, sage ich jetzt mal, so ein klassisches Fechten, sondern es ist wirklich sehr dynamisch und sehr schnell, gepaart mit lauten Schreien. Dieses Schwert ist ja auch nicht als Treffer zu zählen, wenn vorne nur die Spitze den Helm oder den Kopf trifft, sondern es muss schon diese, sage ich jetzt mal, 25 Zentimeter vorne komplett auf dem Kopf treffen, um quasi, sage ich jetzt mal, wirklich zu symbolisieren, jetzt würde das, ich sage jetzt mal ganz knallhart und ganz krass, das Schwert den Schädel spalten. Kann man das so sagen?
Also ich als Kampfrichter würde auch einen Treffer werten, wenn jetzt quasi die Spitze auf etwa Mitte der Maske oben landet. Eher negativ ist es, wenn man zu dicht dran ist und dann quasi mit der Klinge knapp über dem Griff zuschlägt. Das wird in der Regel nicht gewertet, sondern man trifft mit dem vorderen Drittel, dem sogenannten Datotsubu des Shinai. Mhm.
Wie schwer ist das zu erkennen als Kampfrichter? Weil für mich ist das unheimlich schnell, die Bewegung. Auch wie schnell die, wie nennt man Kendo-Kämpfer? Gibt es da einen speziellen Ausdruck, einen Begriff?
Ja, du kannst Kenshi sagen oder Kendoka oder Kenshi ist eigentlich das
Okay, wie schwer ist das als Kenshi überhaupt demjenigen auszuweichen? Wie viel Jahre braucht man dafür, um wirklich so eine Reaktion aufbauen zu können? Und vor allem, kann man das auch noch, sagen wir mal, jetzt als 43-Jähriger, der jetzt frisch und blutjung da reinwächst?
Also es dauert natürlich. Leute, die jung anfangen, haben so wie beim Klavierspielen oder bei vielen anderen Künsten natürlich einen gigantischen Vorteil. Mhm. Aber hier in Hessen, da hatten wir zum Beispiel unseren Ex-Landesverbandspräsidenten, der hat auch irgendwie mit um die 40 knapp drüber angefangen mit seinem Sohn zusammen. Mhm. Und der ist auch relativ erfolgreich gewesen, hat auch mal die Hessenmeisterschaft gewonnen. Und also gut, leistungsmäßig und Wettkampf ist schwierig, muss ich sagen. Ne? Mhm. Aber das Schöne beim Kendo ist, dass das Leute, also wir haben jetzt bei uns im Verein zwei, die sind 70 und drüber. Eine Dame, die macht Kendo schon deutlich länger als ich. Und auch noch einen anderen, der jetzt 70 ist. Und die können immer noch Kendo machen. Ne? Und die gehen jetzt nicht mehr auf die Wettkämpfe, aber das normale Training können die mitmachen. Und dann siehst du bei uns in der Halle dann auch irgendwelche 10-Jährigen, die mit denen Sparring machen. Das geht durchaus gut. Das ist eine der schönen Sachen beim Kendo.
Wie läuft so ein klassisches Training ab im Kendo?
Gut.
Ich denke mal viel mit Tradition, ne?
Ja, also tatsächlich, es ist fast überall gleich. Also ich habe selber Kendo in Japan gemacht, wo ich mal war als Student für ein halbes Jahr. Und ich habe dann länger auch in China gewohnt von meinem letzten Arbeitgeber her und habe dort auch Kendo gemacht. Und war auch in Taiwan und in die anderen Ländern bereits und habe dort meine Rüstung mitgenommen, weil man lernt halt Leute kennen. Und es gibt halt, anders als bei anderen Sportarten, gibt es keine Stile. Ne? Und es gibt eigentlich nur einen Weltverband. Und ich gleite jetzt von deiner Frage, glaube ich, ein bisschen ab, aber das ist...
Nicht schlimm.
Das ist... zum Beispiel meinen ersten Dan habe ich in Japan damals gemacht, in Osaka, den zweiten Dan in Stuttgart, den dritten in Hongkong, den vierten dann in Koblenz und den fünften in Belgien. Und das ist ganz normal, du gehst einfach mit deiner letzten Urkunde hin und es wird alles, also man kennt auch die Prüfer zum Teil, weil man die schon mal irgendwo getroffen hat oder weil man von denen gehört hat oder... Also es ist eine große Community, sag ich mal. Ne? Also die Leute, bei denen, ich habe jetzt nicht gehört, wo du deinen Anfängerkurs machen möchtest, aber ich bin fast sicher, irgendwen davon kenne ich auch, der dort im Verein ist.
Ich hatte jetzt zwei angeschrieben, die bei mir in der Nähe waren und das war einmal in Recklinghausen und einmal in Bottrop.
Okay.
In Recklinghausen heißt, glaube ich, Le Chevalerie oder so.
Okay, den kenne ich nicht.
Und in Bottrop war es beim Polizeisportverein. Mhm. Ansonsten sind mir die anderen derzeit noch zu weit weg und natürlich kollidieren die mit meinen Trainingszeiten, die ich auf keinen Fall irgendwie abgeben kann. Aber nochmal zurück zu dem Training. Also das Training läuft klassisch ab. Du hattest gesagt, überall gleich.
Das ist fast überall gleich. Man legt die nimmt man diese Bambusschwerter, legt die im Kreis ab oder in Reihen und dann macht man erstmal ein bisschen Gymnastik. Manchmal läuft man davor auch. Wenn man mit der Gymnastik fertig ist, macht man so diese Tsubudi-Grundschlagübung. Ne? Also so einfach nur in die Luft schlagen und dabei ganz laut schreien und zählen. Und dann danach wird angegrüßt, da setzt man sich in eine Reihe, dann macht so eine kurze Meditation, wie man das auch aus dem Judo kennt. Und dann ist es ein bisschen abhängig von dem Level, wo du bist. Soweit machen das alle gemeinsam. Die Anfänger, die machen dann wahrscheinlich eher Fußarbeit. Die Fortgeschrittenen ziehen jetzt vielleicht direkt den Men an, also die Maske und dann auch die Handschuhe dazu, ne? Und üben dann erstmal Grundtechniken. Das heißt, es gibt da so ein, also die, man stellt sich da partnerweise auf und lässt sich erstmal zum Beispiel dreimal oben auf den Kopf hauen. Und dann wird gewechselt, dann haut der andere wieder auf den Kopf. Und da kann man schon.
Aber mit Maske.
Ne, selbstverständlich.
Gut.
Selbstverständlich.
Ja, weil, so wie ich gerade gesagt habe, wenn man liest, dass erstmal so nach einem halben Jahr man die ganze Rüstung bekommt, ich hoffe nicht, dass man sich dann ein halbes Jahr erstmal so mit dem Bambusstab oben auf den Kopf.
Nein, nein. Gut, also es ist ein
Waldscherz, ne? Also nicht für die Leute, die jetzt zuhören und sich die Frage stellen, ist der wirklich so dumm? Nein, das war natürlich ein Scherz.
Es ist ein ziemlich verletzungsarmer Sport, ist vielleicht schon ein bisschen rübergekommen, sonst würden die Leute das nicht noch mit 70 machen. Aber wie gesagt, ich habe auch ältere Leute getroffen, die noch Kendo machen. Und also gerade in Japan gibt es da sehr, sehr viele.
Der Helm von innen, ist der gepolstert? Weil von vorne sieht der ziemlich, ich sage jetzt mal, starr aus. Dieses Gitter, was man ja kennt, dieses klassische Gitter. Ja. Und dann sieht das für mich als Laie aus, als würde wirklich nur ein fester Stoff oben drüber hängen.
Ja, dieser feste Stoff ist... Der ist schon so ein bisschen gepolstert und der ist, nimmt halt die Schläge schon ganz gut auf. Mhm. Also man merkt es natürlich ein bisschen, aber dir sollte jetzt eigentlich nicht der Kopf danach brummen. Das ist nicht, dann kann es sein, dass entweder du den Mann nicht richtig aufgesetzt hast oder dass der Gegner vielleicht ein Holzhacker ist. Das gibt es auch immer mal wieder, gerade bei Anfängern, die da eher es noch nicht so drauf haben.
Oder schlagen dann mit voller Wucht drauf.
Ja, aber das ist dann oft nicht so kontrolliert. Denn das Problem ist, also es gibt etwas, das nennt sich Tenochi. Das ist diese, als ich anfing, hat man gesagt, du wringst dein Bambusschwert aus wie ein Handtuch, so um Kontrolle über den Schlag zu bekommen. Natürlich bringt man da nichts aus. Es werden die Arme gestreckt, dabei drehen sich die Hände ein bisschen sowieso ineinander. Aber eigentlich ist es so eine Art federnde Bewegung, wenn du mit dem Shinai zuschlägst am Schluss. Dann du hast dann tatsächlich mehr Kontrolle und kannst besser treffen, da wo du treffen willst, wenn du das machst. Also wenn du kurz bevor du triffst quasi die Hände anspannst, du bist eigentlich die ganze Zeit locker und nur erst beim Treffen werden die Hände richtig angespannt. Und dadurch kriegst du so eine leicht federnde Bewegung am Schluss und bekommst die Kontrolle. Das nennt sich dann, wie gesagt, Kenochi.
Also ich merke schon, es ist sehr technisch basiert. Ne? Auch wenn es jetzt wirklich nur vier Körperstellen sind am Körper, die erlaubt sind. Es ist schon, dass man, so wie du gerade gesagt hast, erstmal auf die Fußarbeit abzielt und erstmal, dass der Schritt genau sitzt. Gibt es mehrere Schrittfolgen oder muss der Schritt erstmal so einstudiert werden, dass du wirklich blind mit Augen zu ganz genau weißt, so gehe ich nach vorne, so gehe ich nach hinten?
Ja, das ist etwas, das ein bisschen, also ich habe ja früher auch andere Kampfsportarten gemacht und war ein bisschen gewöhnt, meine linke Seite genauso zu trainieren wie die rechte. Und das war ein bisschen gewöhnungsbedürftig beim Kendo. Du hast halt immer die rechte Hand vorne.
Egal, ob du Linkshänder bist oder Rechtshänder.
Genau, es gibt keine Extrawürste für Linkshänder. Mhm. Tatsächlich, Linkshänder haben es mit den Armen in der Regel ein bisschen einfacher und mit den Füßen brauchen die ein bisschen länger und bei Rechtshändern ist es andersrum.
Warum? Entschuldigung, ich muss jetzt mal kurz unterbrechen. Warum ist das so? Warum müssen die Linkshänder auf rechts umschulen?
Warum das so ist, das ist eine gute Frage. Das kann ich so jetzt gar nicht beantworten. Ich würde jetzt sagen, weil die Asiaten weniger tolerant gegen Linkshänder sind vielleicht. Also okay. Da werden fast ja alle Linkshänder umgeschult. Aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, warum das so ist.
Ich habe eine Theorie, aber die kannst du direkt widerlegen. Ist es? Das ist eine ganz dumme Frage. Jetzt werden viele mit den Augen rollen. Aber ist es vielleicht so, dass es Katanas oder Schwerter gibt, die speziell für Linkshänder konzipiert werden? Oder spielt eigentlich keine Rolle, ne?
Also ich bin jetzt kein Katana-Fachmann, ich habe nicht mal eins zu Hause. Also es gibt ja doch am Griff gibt es solche Beulen, die heißen Menugi, Tekugi, irgendwie so. Ich glaube, die haben was mit der Handposition zu tun.
So, allerdings dann,
wenn kann ich dir das nicht sagen.
So, wenn das wirklich der Fall wäre, dann hätte ich eine Theorie. Und zwar, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber früher war es zum Beispiel bei den Marines so, dass wenn du dort ins Bootcamp bist und hast die Ausbildung durchlaufen, dass alle auf rechts geschult worden sind. Das heißt, wenn du als Linkshänder schießen wolltest, wurdest du auf rechts geschult. Der Grund, warum die das getan haben, war Erfahrung im Krieg. Wenn du deine Waffe verlierst und du findest die Waffe eines anderen, musst du quasi in der Lage sein, auch mit rechts zu schießen. Das war damals die Aussage, die ich mal gehört habe. Vielleicht könnte man das darauf beziehen, dass das aus dem Krieg her irgendwie kommt. Du hattest gerade am Anfang gesagt, es ist aus der Edo-Zeit. Die war ja, glaube ich, weiß nicht, vor 200 Jahren. Da gab es ja mehrere Zeitperioden, ne,
glaube ich. Ja, ab 1600 bis Mitte des 19.
Richtig. Ja, so.
Also das ist interessant. Ja. Als ich bei der Bundeswehr war, wir hatten dann am Anfang noch das G3 und nachher das G36 und das war halt links wie Rechtshänder tauglich. Ne? Das hatte die Sicherung und den Verschluss zum Ziehen auf beiden Seiten. Und tatsächlich, wenn man in so einer Formation läuft beim Bund, dann hat man schon ganz gerne den Rechtshänder auf der linken Seite laufen, weil er halt mit dem Gewehrlauf dann nach links zeigt und den Linkshänder auf der rechten Seite laufen. Also so war das da. Von den US Marines weiß ich leider nicht viel.
Also wie gesagt, ich hatte das mal in so einem Interview gesehen. Das war jemand, der hatte damals, der war auch im Vietnamkrieg. Wie gesagt, Vietnam ist auch schon eine Ecke her. Es kann natürlich sein, dass sich das alles gelegt hat oder dass sich das komplett, so wie du das jetzt sagst, das klingt ja auch logisch. Wenn einer auf der linken Seite flankiert als Linkshänder und der rechte als rechts, so wie beim Fußball ja auch, Linksfuß auf der linken Seite, Rechtsfuß auf der rechten Seite, es klingt natürlich auch logisch, aber vielleicht könnte es das sein. Wie gesagt, ist nur eine Theorie. Vielleicht schmeldet sich jemand, wenn die Folge erscheint und klärt mich mal auf. Das wäre ganz gut zu wissen, weil das würde mich mal interessieren.
Ja, kann ich jetzt so nicht sagen. Wie gesagt, die linke Hand ist tatsächlich beim Kendo fast wichtiger als die rechte. Also wir machen auch extra Stärkungs- und Übungen nur für links. Also es gibt Schlagübungen, diese Tsubudi-Übung, von denen ich sprach, die machen wir zum Beispiel nur mit links immer hier einhändig. Und die linke Hand ist eigentlich die wichtigere von den beiden. Und sogar, manche sagen, der linke kleine Finger sogar. Irgendwer hat mir erzählt, dass deswegen irgendwann mal die Jaxa den abgeschnitten haben als Bestrafung, weil der linke kleine Finger so wichtig sein soll. Aber ob da was dran ist, weiß ich nicht. Es gibt tatsächlich viele solche Anekdoten im Kendo, die man hier und da mal beim Bier hört oder gehört hat.
Aber das sind gerade die spannendsten Geschichten, oder?
Sind auf jeden Fall sehr unterhaltsam.
Ja. Warum ist die linke Hand oder gerade der linke Finger so wichtig? Das habe ich jetzt noch nicht verstanden. Was macht die linke Hand? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe das Schwert in der Hand, würde ich es, wenn ich es jetzt direkt als Laie in der Hand nehmen würde, die rechte Hand oben halten und die linke Hand unten am Griffende. Ist das richtig, oder?
Okay, das ist ganz richtig. So. Die linke Hand hebt und zieht das Schwert. Also du schlägst eigentlich mit links. Die rechte ist eigentlich nur zum Steuern. So ein bisschen. Natürlich üben beide Hände dort ein Stück weit steuern und schlagen. Aber die linke Hand ist sehr wichtig, dass die hebt und zieht. Ohne das kann man nicht vernünftig schlagen. Also gerade Anfänger, die drücken oft mit dem rechten Ellbogen, versuchen die zu schlagen. Das sieht ein bisschen komisch aus. Es ergibt vielleicht dich jetzt für dich keinen Sinn, wenn ich das jetzt so sage. Aber das ist etwas, was man, also man braucht die Power im linken Arm. Und der linke kleine Finger, einfach weil der Daumen, der Zeigefinger und der Mittelfinger sind relativ locker am Griff. Und das Schwert wird gehalten im Wesentlichen mit dem kleinen und dem Ringfinger. Ne? Die sind die fest dran sind. So, das heißt jetzt nicht, dass der Daumen und der Zeigefinger rumspielen sollen. Die sind schon dran, aber die sind halt nicht unter Spannung, in dem Maß, wie der Kleine ist.
Wird wirklich Wert gelegt, auch wie so die Ellbogenhaltung ist? Bei so einem Wettkampf?
Beim Wettkampf weniger. Aber jetzt, wenn du zu einer Prüfung willst, zu einer Darmprüfung, da wird sehr, sehr auf die
Haltung.
Die Details in der Kamei, so auf diese Haltung, da wird schon sehr drauf geachtet.
Ich habe ein Video gesehen, da wurde jemand, ein Ippon, wieder aberkannt. Und zwar, vielleicht kannst du da auch was kurz zu erzählen. Und zwar sah man zwei Kenji, richtig, ne?
Kenchi, genau. Kenchi, zwei Jugendliche waren das bei so einer Schulmeisterschaft. Das ist ein sehr bekanntes Video wahrscheinlich, wenn du von
weißt,
dem sprichst.
Du weißt, was ich meine? Okay, der eine macht ein Ippon, also ein Punkt, und dreht sich in einer Bruchteil von Sekunde zum Publikum und macht mit der linken Hand eine Siegerfaust. Der Schiedsrichter sieht das, wertet das als unhöflich und respektlos dem Gegner gegenüber und cancelt den Ippon.
Richtig.
Das Publikum jubelt, weil sie es auch alle mitbekommen haben. Die Etikette, also dieser respektvolle Umgang, ist besonders wichtig im Kendo. Ist das richtig?
Das ist absolut wichtig, weil tatsächlich, das hat ein bisschen damit zu tun, der Sinn von Kendo, ne? Das ist so ein Satz, oder Kendo no Linen, also die Bedeutung oder der Sinn von Kendo, ist nicht, also das ist ein Satz, der durch die Alljapanische Kendo-Föderation definiert wurde. Das ist eben nicht, dass du ein toller Schwertkämpfer wirst, sondern dass du ein guter Mensch sein sollst. Also du sollst der beste Mensch sein, den du kannst. Und als solches natürlich dich gut in der Gesellschaft zurückfinden, also zurechtfinden, hilfsbereit sein, respektvoll etc. Und das ist eigentlich der wahre Sinn von Kendo. Es geht jetzt eigentlich, dass mit Schwertkampf ist so, wie es definiert ist, eigentlich nur die Methode, mit der wir das machen.
Die Japaner sind schon ganz geil, ne? Wenn man so überlegt, ne? Also ja. ich bin immer, also, ich merke, dass ich immer mehr so zum Fan von dieser Kampfkunst, nicht nur Kendo, sondern generell so von der japanischen Kampfkunst werde und eigentlich auch schon immer war. Aber je mehr man so diese alte Tradition sieht, was dahinter steckte, diesen Respekt gegenüber diesem Gegner oder dieser respektvolle Umgang, diese Disziplin, alles, was damit so zusammenhängt, ist schon eine geile Sache.
Also ich war auch ein großer Fan von so allgemein japanischer Kultur und Geschichte. Ich mochte aber auch Jackie Chan-Filme natürlich als Teenager. Das ist auch etwas, was mich sehr beeindruckt hat. Was noch cool ist beim Kendo, was ein bisschen uns abgrenzt vielleicht noch gegenüber anderen Budo-Arten, ist, dass Kendo die verbreitetste japanische Kampfkunst in Japan ist. Also es gibt
noch mehr, vor Sumo?
Ja, also gut, es gibt ja nicht so viele Sumo-Kämpfer, die irgendwie in ihrer Freizeit Sumo machen oder so.
Das ja, ist gut, sicherlich aber man großer weiß, Profisport. Genau, man weiß, dass Sumo da sehr, sehr hoch ansteht, ne?
Ja, das ist aber nicht das, was ich meine. Ich meine jetzt rein von der Anzahl der Praktizierenden.
Ach so, okay.
Und da gibt es mehr als beim Judo oder Karate. Viel Echt? Mehr, deutlich mehr, ja. Kendo ist der verbreitetste japanische Kampfsport in Japan.
Aber woran liegt es, dass dann hier, ich sage jetzt mal in Deutschland, so viel Karate- und Judo-Grippen sind und weniger Kendo? Ist es vielleicht dann, dass viele das dann auch so auf diese körperliche Schiene, so wie Schlagen, Treten oder im Judo Würfe, mehr Wert legen?
Ja, ich denke mal zum einen, es sind zwei Faktoren, die ich sagen würde, die dafür verantwortlich sind. Zum einen, dass, okay, drei. Zum einen gibt es Karate und Judo relativ lange in Deutschland. Also Kendo ist noch nicht so lange in Deutschland oder Europa angekommen. Der zweite Punkt ist, die Ausrüstung kostet Geld. Und da sind viele Eltern in der Regel ein bisschen vorsichtig, gerade wenn die Kinder irgendwie ein neues Hobby anfangen. Oh, jetzt aber schon die Gitarre und die Skiausrüstung gekauft und das neue Fahrrad und dann nochmal so eine Rüstung für umgerechnet 500 Euro. Das überlegt man sich dann schon, ne? Und dann der dritte und letzte Punkt ist, es gibt keinen Selbstverteidigungsnutzen. Also nicht mehr, würde ich sagen, als wenn du Fußball spielst oder so. Okay. Ja? Das ist ja etwas, ja.
Du hattest jetzt gerade.
Worum deine Podcasts sich oft drehen, ne? So Selbstverteidigung und so als Kraftmagar-Mensch ist ja dein Metier, das schätze ich mal.
Ist mein Metier, ja, aber wie gesagt, ich lade ja oder ich versuche in der Zukunft auch noch mehr Leute einzuladen von anderen Kampfsportarten, die man vielleicht noch nicht so kennt. Und ich finde jetzt gerade, wir sind jetzt gerade, weiß ich nicht, 30 Minuten, 40 Minuten in diesem Gespräch. Ich finde, das ist ein wahnsinniges Werbevideo, gerade auch für Kendo, weil das sind so viele Aspekte, die jetzt gerade so.
Ich gebe mir Mühe.
Nein, du machst das wirklich super. Also so viel Information, die man jetzt gerade erhält, die einem auch Kendo sehr sympathisch rüberbringen. Du hattest gerade von diesen Rüstungen erzählt, dass die nicht sehr billig sind. Mhm. Werden die extra aus Japan importiert? Gibt es da so bestimmte, sag ich jetzt mal, traditionelle Richtlinien, die man da auch einhalten muss? Und wenn du sagst, die sind nicht billig, von bis was für einen Preis reden wir?
Also, gut, wo fangen wir an? Preis, das kommt ein bisschen drauf an. Ich habe in China gewohnt früher, mhm. wie du weißt, und ich habe da noch ein paar Connections und insofern manchmal bestelle ich über Freunde dort und da bekomme ich die dann oft so zum halben Preis als das, was man bei dem normalen Händler hier bezahlen würde für die Bambusschwerter. Und die Ausrüstung hat natürlich den Nachteil, dass ich die nicht einfach zurückschicken kann, wenn es nicht passt. Mhm. Ist dann nicht so einfach. Aber ich würde mal sagen, so 400 Euro bekommt man eigentlich brauchbare Rüstung für neu. Da schickt man halt, da misst man den Kopf und die Hand aus und dann schickt man das ein und dann kriegt man eine Rüstung wieder. Da gibt es in Fulda gibt es einen, der damit dealt. In Köln, meine ich.
Aber ist schon made in Japan?
Nee, Quatsch. In Japan wird kaum noch was gemacht. Sogar die Sachen, die man in Japan kauft, sind in der Regel nicht mehr in Japan vollständig sowieso nicht hergestellt, sondern die Teile kommen überall aus Südostasien, aus China, Taiwan, Korea, aber aus Ostasien. Also es gibt sicherlich auch noch in Japan gewisse Handwerker, die das machen, aber das sind dann oft so Sonderanfertigungen. Das ist jetzt nicht mehr die Massenware, also definitiv nicht für 400 Euro. Und ich sag mal, nach oben gibt es da kaum eine Grenze.
Okay, also, das heißt aber, so. es gibt schon bestimmte Vorgaben, dass die sagen, es muss diesen Stoff sein, es muss dieser Farbton sein. Oder gibt es da auch von Schulen zu Schulen Unterschiede? So wie, sagen wir mal, jetzt im BJJ, wo Leute dann mit dem pinken oder mit dem blauen oder mit dem weißen oder schwarzen Gi kommen. Das ist dann im Kendo einheitlich, ne?
Also es gibt Vorgaben, was die Ausmaße betreffen, ne? Und wie zum Beispiel, wie lang die Schützer sein sollen oder wie, ne? Wie, also was, da gibt es Vorgaben. Farbe eigentlich nicht, allerdings tragen fast alle traditionell so dieses
Dunkelblau.
Indigo, dunkelblau. Mhm. Und es gibt aber konkret in Japan oft auch mal Teams, wo die komplett weiß tragen, so gerade Highschool-Teams oder so. Die machen das so als Corporate Identity quasi, trägt das ganze Team mal weiß oder weiße Hakama oder weiße Jacken. Mhm. Aber sehr viel mehr außer als weiß und blau gibt es nicht. Man kann das ordern. Ich würde es nicht tragen, es wäre mir ein bisschen zu flashy. Aber ja, also möglich ist es eher selten. Weiß vielleicht mal.
Ja, in weiß habe ich sie auch schon mal gesehen, Foto. Mhm. Habe ich auch einen weißen gegen einen dunkelblauen antreten sehen. Vorne, ich sage jetzt mal als Geschlechtsschutz, hängt wie so eine Art Schärpe runter. Da sind dann auch, glaube ich, japanische Zeichen drauf. Und dann euer Name.
Genau, also es gibt in der Mitte, zieht man über diesen mittleren Schutz, dieser Tarre, so heißt sie, zieht man so ein Säckchen drüber und da gibt es dann verschiedene Namen für dieses Ding, Naffe da, zum Beispiel Namensschild, Säcken, sagt man auch, genau, die Japaner sagen oft Tareneme, also Tarre-Namen und da steht dann allgemein oben der Club, unten der Name.
Ist dann halt, um euch auch zu identifizieren. Wenn da jetzt 10 mit dem Helm auf sind, kann man natürlich nicht direkt erkennen, wer steckt dahinter. Das ist eigentlich der wahre Grund.
Ja, wobei beim Jaido tragen sie das auf die Brust genäht und beim Jaido und Jodo und die tragen halt keine Maske. Da kann man das Gesicht sogar sehen. Aber auf Seminaren oder so, wenn dann irgendwie 200 Leute zusammen sind, ist das schon ganz nützlich, wenn man die Leute so identifizieren kann und ansprechen kann.
Vor allem, wenn ich mir jetzt vorstelle, 200 Leute und alle schreien, da muss ja auch ein Erdbeben sein, ne?
Ja, also 200 Leute war vor Corona, ich war jetzt auch schon länger nicht mehr unterwegs, das sind dann eher die größeren Veranstaltungen. Aber ja, das macht dann ordentlich Krach.
Ordentlich Lärm. Gibt es bei euch eigentlich auch so Katas wie im Karate? Gerade ja. So, wenn es so Richtung Prüfung geht?
Richtig. Es gibt tatsächlich so Formen, Kata. Da gibt es diese mehr oder weniger traditionellen, die sogenannten Nihon-Kendo-Kata oder Nippon-Kendo-Kata. Die sind etwa 100 Jahre alt, wurden zusammengestellt aus verschiedenen alten Schwertschulen, also aus den Formen verschiedener alter Kodyu, die sich mit Schwertkunst beschäftigen. Und dann gibt es nochmal neuere Formen, die sind vielleicht 20 Jahre alt oder so, oder 25. Das sind diese, die haben längeren Namen, sagt ihr es nicht, aber wir nennen die mal die Bokto-Grundlagenformen. Und da übt man tatsächlich auch noch ein bisschen mehr Kendo-Technik mit dem Holzschwert. Dann benutzt man ein anderes Schwert für, und wie du richtig gesagt hast, es ist prüfungsrelevant. Also das müssen wir auch lernen.
Ja, jetzt sehe ich aber keine Gürtel bei euch, also so wie im Karate oder im Judo. Oder habt ihr die versteckt?
Nee.
Irgendwelchen Zeichen oder so?
Nein. Man kann hinten auf dem Hacker mal seinen Namen nochmal drauf machen. Ansonsten haben wir, wie wir gerade schon gesagt haben, vorne den Namen drauf. Die Graduierung sieht man nicht. Aber das merkt man. Also man merkt das zum Teil. Also natürlich, wenn du mit den
kennst. Aufgrund von Schnelligkeit oder Reaktion auch?
Ja, also Schnelligkeit ist ja etwas, was mit zunehmendem Alter wieder abnimmt. Wobei du diese Schnelligkeit durchaus kompensieren kannst mit verfeinerter Technik. Das ist ja eigentlich das, was nachher richtig Spaß macht. Aber genau da erkennst du dann halt die Leute, die halt gut und lang gemacht, also Kendo gemacht haben, und denkst du, oh, der hat eine coole Form. Der hat eine schöne Form, oder wow, der hat diesen Do-Schlag besonders schön ausgeführt. Das sieht man so nicht so oft oder so, ne? Ja. Aber du erkennst es auch, ein Anfänger kannst du auch daran erkennen, dass er zum Beispiel die Rüstung noch nicht so optimal anlegt, wie der später aussieht.
Dann gib mal ein Beispiel. Nicht, dass ich mich irgendwann blamiere.
Naja, also wenn du zum Beispiel diesen Do anziehst, ne, also diesen Bauchschutz, dann kannst du den entweder zu hoch oder zu tief binden. Das sieht dann ein bisschen funny aus. Als hier Anfänger selber, dann merkst du das nicht, weil dir einfach, du bist einfach nicht sensibel dafür. Und das dauert einfach.
Am besten bei den anderen abgucken. Kommt da nicht dann jemand und sagt, so wird das angelegt?
Genau. Also es bringt dir wer bei. Und dann musst du es halt üben, und das ist halt eine Übungssache. Also nicht jedes Mal kommt nicht jemand zu dir, sondern das wird ja am Anfang gesagt. Und wenn das zu furchtbar ist, dann kommt auch noch mal jemand hin. Aber man hat natürlich nicht die Ressourcen, die Leute immer und immer wieder zu verbessern. Das wäre auch frustrierend auf Dauer, glaube ich.
Ist quasi wie bei uns, wenn wir Kindertraining geben und ich sehe, die Weißgurte kommen an und haben in ihrem Budo-Gürtel 15 Knoten drin und alles ist verdreht, und dann kommt jemand an, der den zweiten Gürtel schon in Orange hat, und du siehst ordentlichen Knoten. Ich verstehe, was du meinst. Also genau, man sieht den Unterschied. Ja. Ja. Ist das so schwer, so eine Rüstung anzuziehen? Ist das so viel?
Übungssache. Also das können aber auch 7-Jährige oder 8-Jährige alleine. Das geht.
Kendo versus Fechten. Fällt mir so ein, ist, ich sage jetzt mal, das die europäische Antwort auf Kendo, oder sagst du, Fechten könnte man damit jetzt nicht so vergleichen?
Also ich bin jetzt, also tatsächlich beschreibe ich Kendo gerne als japanisches Fechten, weil damit Leute eher was anfangen können. Ich finde den Vergleich jetzt gar nicht so verkehrt. Natürlich ist Fechten auch nicht gleich Fechten. Dann gibt es ja ganz verschiedene Arten, und da gibt es jetzt ja auch historisches Fechten, was relativ modern ist, oder olympisches Fechten mit, ne? Aber ich beschreibe das in der Regel schon so.
Wobei, wenn ich jetzt das olympische Fechten sehe, im Gegensatz zum Kendo, also olympisches Fechten, ich will jetzt ja keinem vom Koffer treten, aber finde ich schon langweilig, das olympische Fechten.
Ich schaue Olympia nicht. Tatsächlich, das ist vielleicht noch ganz interessant, es gab mal gewisse, oder es ist immer mal wieder Diskussion, ob Kendo olympisch werden soll, aber die Community ist mehr oder weniger so dagegen.
Ach, von Kendo?
Vom Kendo her.
Weil?
Naja, weil man, also zum einen sieht man so Tendenzen, die andere Budo durchgemacht haben, nachdem es olympisch geworden ist, wo dann halt Veränderungen an dem Sport der Zuschauer wegen vorgenommen wurden, zum Beispiel.
Ich weiß, was du meinst.
Und ich sag mal, klar, dann gibt es eine große Geldschwemme, die dann in den Sport reinfließt. Aber das ist so auch nicht immer gesund für die Entwicklung eines Sports, wenn plötzlich so viel Geld da ist und da irgendwie was explodiert. Also wenn was langsam und natürlich wächst, ist es oft der bessere Weg. Also ich selber bin, ich meine, Olympia müssen wir uns nicht drüber hier unterhalten. Das ist da denke ich, wäre ein hier eigener Podcast für sich.
Du hast aber
Aber
vollkommen
ja.
recht. Und zwar sieht man das gerade bei Taekwondo und Karate. Dieses Point Fighting ist so dermaßen nach hinten gegangen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, was bei Tokio jetzt war beim Karate. Da hat jemand beim Kumite, also ganz normal dieses Point Fighting, jemanden einen Tritt gegen, ja, ich sag mal, den Hals oder gegen den Kopf gegeben. Derjenige wusste ganz genau, das ist illegal. Wenn du dir das jetzt mal auf der Zunge zergehen lässt, es ist ein Kampfsport und es ist illegal, jemanden mit dem Fuß zu treffen, also Richtung Kopf oder Hals, ist demonstrativ zu Boden gegangen und derjenige wurde disqualifiziert und der auf dem Boden lag, hat Gold gewonnen. Wenn ich sowas da mitbekomme, denke ich mir, das ist nicht, glaube ich, der Sinn und Zweck von Karate. Das Gleiche ist, wenn ich olympisches Taekwondo sehe. Da geht es eigentlich nur darum, denjenigen, egal wie, mit dem Fuß am Kopf zu treffen. Und wenn es irgendwie hinten rum ist,
Da gibt es
wo
nochmal einen Punkt mehr und
gibt es
so.
einen Punkt mehr, also es, aber
Und
es
mit
sieht
Niederschlag nochmal einen
lächerlich
Punkt mehr.
aus. Ja, es
Ja.
sieht lächerlich aus und es dient dem Zwecke nicht.
Aber tatsächlich ist das olympische Taekwondo, also das ist ja das, was ich früher gemacht habe. Das ist tatsächlich Vollkontakt noch und insofern ein bisschen anders als das Point Fighting. Bei dem Point Fighting wird ja unterbrochen nach jedem Punkt, ne? Und bei olympischen Taekwondo kannst du tatsächlich einen Punkt machen und im selben Moment wieder einen Konter kassieren. Ne? Das ist schon ein bisschen anders. Und ich meine, oder sowas früher mal, geht dein Gegner K.O., hast du gewonnen. Das ist beim manchen anderen, also beim Semikontakt eher nicht so, dann wird halt unterbrochen und gewartet, bis dem anderen wieder besser geht, damit er wieder weitermachen kann.
Ja,
Also ich.
das stimmt, aber wenn ich dann sehe, dass die wirklich sich quasi umarmen und derjenige schwingt sein Bein hinter dem Hinterkopf, um ihn einfach mit dem Zeh zu berühren, um einen Punkt zu bekommen, denke ich mir, ich weiß es nicht.
Ja, ist schon komisch. Gebe ich dir recht, gebe ich dir recht. Auf der anderen Seite ist das schon irgendwie ich nenne es mal diese etwas pervers anmutende Kultivierung von hohen Kicks, muss ich sagen, finde ich aber auch irgendwie cool an Taekwondo und ich hoffe,
Ja, das sowieso.
Das ist auch, deswegen können auch Taekwondoin Kicks, weil die einfach geübt haben, die dann plötzlich auch vielleicht wieder im UFC effektiv werden, weil niemand damit rechnet und die sonst niemand drauf hat, richtig, ne? Also ich weiß es nicht. Steckt da auch nicht so drin, dass ich mir dazu jetzt eine Meinung erlaube, aber ich glaube, wir wollten auch uns auch über Kinder unterhalten.
Ganz genau, wir sind jetzt nur geschmiert. Saki-Test oder den Godan-Test. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das kommt ja, glaube ich, aus dem Ninjutsu, wenn ich mich
Aus
richtig
dem
informiert habe.
Bujinkan, ne? Ich
Ja.
glaube, da habe ich mal was.
Wie ist dein Take darauf? Das ist ja, ich muss das
Oh
kurz
Mann.
erklären für die Leute, die den Saki-Test oder diesen Godan-Test nicht kennen. Da scheiden sich ja echt die Geister. Mein Take darauf ist, ich sage jetzt einfach mal, Bullshit. Derjenige sitzt im Schneidersitz und jemand oder der Meister steht hinter ihm im Rücken, schwingt das Katana oder das Schwert, ich glaube, es ist auch ein Bambusschwert, und schwingt es aber, wenn er der Meinung ist, es zu schwingen. Und der vorne quasi in der Meditationshaltung sitzt, schließt die Augen und muss anhand von seinem Gefühl mit einer Rolle nach links, rechts oder vorne dem Schwert ausweichen. Und zu 90% kriegen die das Schwert natürlich knallhart oben auf den Schädel gedonnert. Jetzt gibt es sehr viele, die diese Videos auseinandernehmen. Unter anderem jemanden, den ich auch schon zu Gast hatte, den Rob Ingram von McDojo Life. Der hatte auch mal eine Folge darüber gemacht, dass anhand von Geräuschen, die derjenige hinter ihm macht, das ein Anlass ist zur Rolle zur Seite. Die Frage ist, warum muss man sowas können? Warum wird sowas einem, ja, ich sag jetzt mal, so ein bisschen dargelegt? Ist es vielleicht so ein bisschen Show? Ist es vielleicht irgendwie die Leute bei Stange halten? Wie steht da so ein, jemand wie du aus dem Kendo zu?
Erstmal hat das nichts mit Schwertkampf zu tun. Mhm. Ich bin jetzt tatsächlich habe ich mich mit dem Thema Ninjutsu ein bisschen auseinandergesetzt vor vielen, vielen Jahren. Mhm. Und tatsächlich das Bujinkan, das ist eigentlich so eine Art Jujutsu mit Waffen. Und eigentlich, ja, ich sag mal, die Verbindung mit den historischen Shinobi ist da nicht mehr so gegeben, wenn du mich fragst. Ich will jetzt kein Bashing machen hier gegen die Kollegen dort. Aber ich sag mal, auch so wie die Techniken üben, also ein Ninja, der sich waffenlos verteidigen muss gegen einen Angreifer, der hat davor, glaube ich, schon mal was Grundlegendes falsch gemacht. Also normalerweise haben die ja immer irgendwie Waffen oder versteckte Waffen dabei gehabt und werden eigentlich auch nicht erkannt, idealerweise. Ist ein bisschen... Also ich halte den Sport, aber ja gut.
Du möchtest dich da nicht groß zu äußern.
Ja, und okay. Wem das Spaß macht und wer irgendwie sich auch in der Community da zu Hause fühlt, dem wünsche ich natürlich alles Gute.
Also, aber sowas gibt es jetzt nicht im Kendo. Es gibt bestimmte Tests, wo man selber sagt, die sind heute so ein bisschen überholt oder die sind jetzt, glaube ich, nicht mehr so up-to-date. Sowas gibt es jetzt im Kendo nicht.
Nein, gibt es nicht, nein.
Sehr gut. Wie sieht es denn dann aus mit irgendwelchen Schulen und irgendwelchen nützlichen Tipps für Leute, die jetzt zuhören und sagen, ja, Mensch, weiß ich nicht, MMA holt mich nicht ab oder Wrestling holt mich nicht ab oder Judo holt mich nicht ab. Aber das hört sich doch wirklich ganz plausibel an, gerade weil du jetzt auch von der über 70-Jährigen gesprochen hast. Was wäre die perfekte Herangehensweise für Leute, für Neugierige, gerade jetzt auch, die jetzt aus dem Raum Hessen kommen, die sagen, Mensch, Sprintding, ich wohne doch nebenan, 5 Minuten mit dem Auto. Wie wäre die komplette Vorgehensweise? Wie kann man sich da am besten erkundigen? Oder hast du auch gute Schulen in ganz Deutschland, die dir jetzt ad hoc irgendwie in den Gedanken rufen werden?
Also quasi alle Schulen in Deutschland, also die mir bekannt vor. Ich habe mal in München gehört, da gibt es wohl einen, der nicht im Verband ist, aber eigentlich gehören wir alle zum selben Verband. Mhm. Wenn ich Kendo machen möchte, dann gehe ich am besten auf meinen Landesverband, wo ich wohne, ne? Also wie zum Beispiel vom Hessischen Kendo-Verband oder den Nordrhein-Westfälischen Kendo-Verband auf die Homepage und da gibt es eine Liste von Clubs. Und dann würde ich mir einfach alle Clubs raussuchen, die in meiner Nähe sind, die sind da garantiert alle gelistet, die haben garantiert alle Homepages, vielleicht sogar Instagram-Accounts und da mich ein bisschen schlau machen. Und dann würde ich tatsächlich alle Vereine nacheinander besuchen und Probetraining vereinbaren. Normalerweise ist man da sehr, sehr entspannt. Ich hatte dir ja gesagt, man kennt einander und es ist auch ganz üblich, dass wenn ich jetzt irgendwo als Gast bin, dass ich dann meine Rüstung mitnehme und bei anderen Vereinen trainiere. Wir haben auch bei uns beim Training regelmäßig Gäste aus anderen Vereinen. Das ist eine ganz übliche Sache und insofern sind Gäste was ganz Normales und ein Probetraining vereinbaren ist natürlich, es kann sein, dass manche Clubs dann sagen, Probetraining ist schwierig, einen Anfängerkurs an, da muss man sich halt schlau machen und schauen, wie es dann passt vom Weg einfach und auch natürlich zeitlich, wie bei dir jetzt, ne, vom Terminplan.
Also es ist natürlich jetzt schon ein Qualitätsmerkmal, wenn man die Schule auf der Verbandsseite sieht.
Absolut. zu Schulen, die nicht auf der Verbandsseite sind, würde ich nicht gehen.
Ja, super. Ist doch schon mal ein gutes Aushängeschild. Das war auch, glaube ich, der Weg, den ich gegangen bin. Ich habe nämlich auch auf der Verbandsseite auf NRW nachgeguckt.
Spricht für dich.
Und bin dann auf die beiden jetzt aufmerksam geworden. Düsseldorf war jetzt ein bisschen weit von mir, zu weit. Aber das
wir hatten gerade letzte Woche Besuch von drei Leuten aus Düsseldorf tatsächlich. Also letzten Sonntag bei uns. Da waren nämlich, in Frankfurt waren da eine Prüfung und die sind da mitgefahren, aber die konnten jetzt nicht da mit in der Halle zugucken, wegen Hygienebestimmungen. Und dann sind die einfach bei uns zum Training gekommen. Wir haben natürlich auch 2G beim Training, aber
wie sieht es denn jetzt bei euch in dieser Lage, in der wir uns jetzt gerade befinden, vereinstechnisch aus? Viel abgesprungen oder sagst du, er hält sich in Grenzen?
Es haben sich es sind viele abgesprungen. Unser Verein hat tatsächlich einen relativ großen Mitgliederzuwachs. Zum einen, weil eine andere Gruppe, das ist die in Frankfurt, die von der japanischen Schule gewesen, die trainieren gar nicht mehr. Da sind einige zu uns gewechselt. Und natürlich nach so einem langen Lockdown gab es viele Leute, die einfach wieder raus wollten und irgendwas auch Neues anfangen wollten. Und da haben wir halt recht aggressiv Werbung gemacht. Und was heißt aggressiv Werbung? Wir haben halt Zeitungsartikel gemacht, Flyer für den Anfängerkurs, Instagram und so weiter. Ne? Und wir hatten dann eigentlich auch einen vollen Anfängerkurs, wo jetzt auch alle Mitglied geworden sind, meine ich, ja.
Ja, ist doch super. Dann hört man ja immer noch so von anderen, dass manche immer noch wirklich Schwierigkeiten haben, gerade bei den Erwachsenen. Kinderkurse platzen wohl überall aus allen Nähten. Mhm. Aber gerade so in dem Erwachsenenbereich haben viele noch echt zu kämpfen, weil es Leute gibt, die sich immer noch nicht impfen lassen wollen. Es Leute gibt, die immer noch Angst haben und auch Leute gibt, die dann irgendwie von der ganzen Zeit, sage ich jetzt mal aus dem Lockdown und von der Couch, nicht mehr hochgekommen sind und keine Motivation finden, sich aufzuraffen.
Ja, also ich finde es auch ein bisschen erstaunlich, viele Leute, die dann herkommen, die haben große Anfahrtswege zum Teil. Ne? Mhm. Also so eine halbe Stunde ist da nicht unüblich, sage ich mal. Das ist ein bisschen anders als beim Judo, wo man irgendwie quasi in jedem kleineren Ort einen Club hat und dann auch direkt dort hingeht. Sondern da fahren die Leute schon relativ weit.
Ja, könnte man in abschließenden Worten sagen, Kendo ist das in der Kampfsportszene oder der Kampfkunstszene, was Tennis und Golf ist? So ein bisschen der Sport der ein bisschen erhobeneren Klasse?
Meinst du so ein bisschen elitär oder was?
Ja, so ein bisschen elitär.
Also ich habe das schon mal gehört.
Echt?
Ich habe das sogar schon mal gehört. Ich selber bin jetzt nicht so sicher, weil ich kenne ja quasi momentan nur Kendo. Klar, ich habe früher auch mal andere Sachen gemacht, aber ich hätte jetzt gesagt, wir haben auch genauso eine bunte Mischung an Leuten, die bei uns aufschlagen, so wie bei anderen. Wir haben natürlich relativ viele Asiaten, also würde ich sagen, sehr viele Japaner. Vielleicht gerade, weil es in Japan so viele Kendoka gibt. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht.
Merkt man dann Unterschied, wenn du sagst, du kämpfst gegen einen erfahrenen japanischen Kendo?
Ja, natürlich aufgrund, also wenn das jemand ist, der als Kind angefangen hat, ich habe erst mit 22 angefangen, dann merkt man das unter Umständen schon. Ne? Ja. Also die sind im Schnitt gut. Mhm. Aber wenn da jetzt, aber mit so Leuten, gerade die als Kind angefangen haben und eine lange Pause gemacht haben und jetzt wieder reinkommen, da bin ich natürlich schon ein bisschen besser dann. Ne? Ist einfach so. Das ist einfach ein Stück weit die Erfahrung. Ich glaube, das Elitäre könnte auch daher kommen, ne? wenn dann diese Ausrüstung Geld kostet, das ist schon mal eine gewisse Hürde, ne? So eine Einstiegshürde. So
ja, ähnlich wie beim
Skifahren, schätze ich mal. Das ist ja
beim Skifahren oder vielleicht beim Fechten, weil das hast du ja in anderen Richtungen nicht. Ich meine, wenn du zum Karate gehst, da holst du dir irgendwie einen Gi, den kriegst du ja bei Decathlon für 10, 20 Euro, sage ich jetzt mal, um Daumen gerechnet. Du kriegst viele also, auf kleinen
Anzeigen. Meine Kinder machen noch Judo, die haben zum Beispiel diese Judo-Gis, haben die einfach so bekommen.
Also, ja, weil, machen viele
schon. Weil von Kindern, die das sind, die werden halt gespendet nachher irgendwann. Mhm. Und die sagen, ja, hier, wenn es fertig ist, dann gibst du halt wieder zurück, kriegst einen neuen.
Ja, ja. Ist wirklich so. Ist wirklich ja. so. Kann gut sein. Das heißt, du hast mir eine Menge Informationen, du hast den Zuhörern und Zuhörerinnen jetzt gerade eine Menge Informationen über Kendo so ein bisschen vermittelt. Mir hast du auch ein bisschen mehr Zuversicht und Mut gegeben. Glaubst du, ich finde da schnell Kontakt und Fuß und Erfolg im Kendo?
Es kommt natürlich
auch. Wir kennen uns jetzt nicht persönlich, ja. aber deine Einschätzung.
Also grundsätzlich ist das absolut, ich schätze schon. Ne? Es ist natürlich vom Verein zu Verein, je nach Mitgliedern, gibt es ein bisschen andere, naja, Zusammensetzung, Atmosphäre, ob man nun passt oder nicht, das müsste man fast probieren. Ne? Bei manchen, die haben vielleicht viele Studenten, beim nächsten, da gibt es vielleicht keine Frauen, da wo sich so eine Frau nicht so wohl fühlt. Also es gibt nicht so viele Frauen beim Kendo, alle schon, aber also schon wenig, weil ich schätze mal das Schreien und dann die stinkende Rüstung. Das ist ja nicht unbedingt was viele Frauen toll finden. Das muss man einfach ausprobieren. Aber grundsätzlich sind wir schon aufgeschlossen und freuen uns, wenn Leute kommen und auch nach dem Training mal ein Bier trinken gehen oder so. Das ist ganz normal.
Sehr gut. Ich finde, ist ein perfektes Ende für diese Folge. Das heißt, diejenigen, die jetzt zugehört haben. Ich weiß, wir haben sehr viele Zuhörer, die mir auch persönlich schreiben und sagen, die haben jetzt gerade mal eben vor 2 Monaten oder vor kurzer Zeit mit dem Kampfsport angefangen. Letztens hat mich noch einer angeschrieben und sagte, ich höre deinen Podcast und ich habe erst vor 2 Monaten selber mit Kampfsport angefangen. Was er macht, weiß ich jetzt persönlich nicht, aber da ist zum Beispiel dann eine schöne Folge für die, die jetzt zuhören und sagen, Mensch, mich interessiert eigentlich doch mehr so diese traditionelle alte Schiene. Findet ein Verein in eurer Nähe. Das, was Jan gerade so vorgeschlagen hat, geht auf die Seite der Landesverbände, sucht euer Bundesland raus, sucht bei euch einen Verein in der Nähe raus und dann einfach vorbeigehen. Und vielleicht, wer weiß, vielleicht treffen wir uns ja in irgendeiner Unterrichtsstunde. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wie sieht's jetzt aus mit den Winterferien? Habt ihr da jetzt bis nächstes Jahr Pause oder trainiert ihr durch?
Morgen haben wir das letzte Training dieses Jahr und dann am 9. wieder. Also da sind dann, das ist der letzte Sonntag, also wir trainieren Sonntagvormittag und das ist dann der letzte Sonntag, bevor die Schule wieder anfängt.
Sehr gut.
Also ja, in den Ferien wird auch mal trainiert, aber jetzt, ich glaube, da kommt niemand.
ist überall so. Ja, ja. Sommerferien, Winterferien, da ist meistens wenig los. Jan, ich bedanke mich nochmal. Ich wünsche dir alles Gute. Für die, die jetzt zugehört haben, ich wünsche euch einen guten Morgen, Mittag, Abend, Nacht, je nachdem, wann und wo ihr diese Folge hört. Bleibt gesund und vor allem bleibt sicher. Wir hören uns nächsten Sonntag. Ciao.